Theorien sind nie mehr als kühne Vermutungen und Hypothesen, von uns gemachte Netze, mit denen wir die wirkliche Welt einzufangen versuchen, sagte kein geringerer als Karl Raimund Popper, und damit hat er irgendwie auch recht, wie wir heute feststellen werden. Und damit willkommen zur neuen Ausgabe von Inside Our Minds, allgemeine Psychologie, denn heute geht es um Schließen und Testen von Hypothesen. Insofern hat Karl Popper da schon ein bisschen das eingeführt, was heute auch Gegenstand sein soll der Betrachtung. Die Arten des Schließens sind euch ja wahrscheinlich schon bekannt. Das war ja teilweise auch schon bei M1 Gegenstand, was es da so gibt, nämlich das induktive Schließen auf der anderen Seite, das deduktive Schließen auf der anderen Seite. Beim induktiven Schließen geht es eben um eine Verallgemeinerung, die wahrscheinlich ist, aber nicht unbedingt sicher. Und zwar eben auf Basis von Beispielphänomenen. Und beim deduktiven Schließen ist es eben so, dass eine Schlussfolgerung begründet wird aus einer Reihe von Prämissen oder Aussagen, wenn diese Schlussfolgerung notwendigerweise aus der Annahme folgt, dass die Prämissen wahr sind. Es sind also durchaus zwei verschiedene Arten des Schließens. Beim Induktiven geht es um Informationen und Beobachtungen. Die Validität der Schlüsse ist dann auch nicht unbedingt generalisiert. Also die logische Induktion ist nie als zutreffend oder als wahr zu bestätigen, sagte eben jener Popper im Jahr 1934. Stellt einzelne Fälle dar, aber diese abgeleiteten Regeln müssen nicht notwendigerweise wahr sein. Beim deduktiven Schließen geht es eben um ein Urteil. Welche Konklusionen folgen, wenn gewisse Annahmen eben wahr sind? Also ihr merkt schon, das basiert auf diesen Regeln der formalen Logik, auf dem konditionalen Schließen, vor allem auf diesen Wenn-Dann-Aussagen. Aber es geht auch um logische Operatoren, also um und oder auch diese Operatoren werden eben benutzt, um deduktive Aussagen dann quasi zu tätigen. Also valide Schlüsse sind hier im Vordergrund, Aussagen, die wahr sind, und das untersucht dann meistens oft artifizielle Probleme, das deduktive Schließen, denn die meisten Personen wenden ja keine formale Logik an. Wir sind also nicht wirklich in der Lage oder verwenden zumindest dieses deduktive Schließen jetzt nicht immer im Alltag. Und es gibt noch eine dritte Art quasi zu schließen, nämlich das informelle Schließen, also eine Form des Denkens, die dann eher auf dem relevanten Wissen und der Erfahrung basiert. Vielmehr also auf der Erfahrung als auf der Logik. Ja, also es geht um die Stärke von Argumenten, es geht um Wissen, Expertise und so weiter. Da verwendet man das komplette Wissen, um dann auch Einschätzungen bezüglich der Wahrscheinlichkeit einer Aussage zu bilden. Das ist dann auch verwandt mit der bayesianischen Lösung, mit den Netzwerkmodellen. Also die kognitiven Prozesse des Schließens sind denen des Urteilens und Entscheidens dann auch ziemlich ähnlich. Das ist so die Grundannahme. Also wenn ihr die Folge zuvor gehört habt über Urteilen und Entscheiden, da ging es ja auch teilweise darum. Da gibt es also auch schon teilweise Überschneidungen. Zum Testen von Hypothesen. Also Wissenschaftler verfolgen normalerweise einen bestätigenden Ansatz, wenn sie nicht absolute Hypothesen testen, aber einen nicht bestätigenden oder fälschenden Ansatz, wenn sie absolute oder universelle Hypothesen testen. Und leider zeigen auch Wissenschaftler bei der Analyse und Interpretation Bestätigungsverzerrungen, also Confirmation Bias, ich teste etwas, möchte irgendwie unbewusst oder auch bewusst, dass das rauskommt, und siehe da, am Ende kommt das dann auch raus. Die Bestätigung oder die Erwartung, etwas bestätigen zu wollen, ist dann eben doch ziemlich mächtig. Ja, Hypothesen sind zu prüfende Aussagen, die wahr oder falsch sein könnten. Das sind eben in der Wissenschaft auch abgeleitete oder sie werden aus Forschungsfragen abgeleitet, und ja, das Ganze erfolgt natürlich durch einen Erkenntnisfortschritt. Es gibt Befunde, es gibt Theorien, und Theorien sind immer Abstraktionen von Befunden und Erkenntnissen. Es gibt natürlich verschiedene Strategien des Hypothesentestens. Es geht um den empirischen Gehalt, also um die Falsifizierbarkeit. Eine Theorie muss falsifiziert werden können, damit sie überhaupt eine Theorie ist. Und je mehr eine Theorie verbietet, desto mehr sagt sie auch aus über diese Welt. Es geht also um Allgemeinheit und um Bestimmtheit. Und ja, die Falsifikation steht eben im Vordergrund. Die Hypothese wird hergeleitet und dann wird versucht, diese empirisch oder experimentell zu widerlegen. Aber natürlich wird auch nach Evidenz gesucht, die gegen die Hypothese spricht. Dann irgendwann auch die Konfirmation, also Suche nach Evidenz, die die Hypothese stützt. Auch das ist natürlich wichtig. Im Rahmen von wissenschaftlicher Betätigung ist natürlich die konfirmatorische Suche für die Entwicklung von einer Theorie sehr sinnvoll. Also wenn es um das Entwickeln einer Theorie geht, dann sollte es natürlich konfirmatorisch sein. Und ja, dann später ist es aber auch falsifizierend auf jeden Fall. Es gab dann Studien mit der sogenannten 246-Aufgabe von Wason oder Wason, ich schätze Wason, 1960. Es geht um ein Zahlenset, das ist eigentlich eine ganz witzige Aufgabe, um ein Zahlenset, das vorgegeben wird, zum Beispiel 246. Das Ganze folgt also einer Regel und jetzt ist die Aufgabe an euch, okay, ihr müsst jetzt mir quasi auch Sets sagen, die dieser gleichen Regel folgen, um so auf diese Regel zu kommen, die ich da habe für meine Zahlenreihe. Jetzt werdet ihr vielleicht anfangen zu denken, okay, es geht um die Zweierreihe, also werdet ihr weitermachen mit 8, 10, 12. Dann werde ich sagen, ja, das entspricht dieser Regel, aber es ist nicht mein Prinzip sozusagen. Dann macht ihr weiter und denkt vielleicht, naja, okay, vielleicht geht es um, keine Ahnung, jetzt kommen die Mathematikkenntnisse raus. Es geht um Zahlen, die durch 2 teilbar sind, keine Ahnung. Und so weiter und so fort. Aber meine Regel ist im Endeffekt nur, dass es darum geht, 3 Zahlen zu finden in aufsteigender Größe. Und so war das eben auch in dieser Studie. Also es gab immer Feedback, passt zur Regel, passt nicht zur Regel. Man sollte die Regel so schnell wie möglich finden. Und die Befunde waren dann, dass bei 79% die erste Antwort falsch waren. 28% haben die richtige Lösung gar nicht gefunden. Obwohl das ja eigentlich die einfache zugrunde liegende Regel ist. Ja? 3 Zahlen in aufsteigender Größe. Und warum ist das so? Unter anderem aufgrund der Konfirmationsverzerrung. Also Teilnehmer suchen Evidenz dafür, dass ihre Hypothese gestützt wird. Ja, sie versuchen nicht, die eigene Hypothese zu falsifizieren, sondern ihre eigene Idee zu stützen. Heißt, die denken zum Beispiel, ah, okay, es geht um die Zweierreihe. Also machen sie weiter mit 4, 8, 10, dann vielleicht mit 10, 12, 14, ohne vielleicht daran zu denken, dass ihre Theorie da falsch sein könnte. Gab dann auch noch weitere Untersuchungen zur Konfirmationsverzerrung. Personen sind auch abgeneigt, die eigenen Hypothesen aufzugeben. Hat man eben geschaut, okay, zu 25% die eigene Hypothese versus zu 62% die Hypothese anderer geben sie auf. Also auch so ein bisschen so eine Überheblichkeit im Prinzip. Ich selbst habe ja natürlich recht, die anderen können nicht recht haben. Wie gesagt, also wenn man eine Theorie entwickelt, ist die Suche dann eher konfirmatorisch und früh ist das ja der Fall. Und wenn dann eine Theorie getestet wird, später ist sie diskonfirmatorisch. Dann also suche ich erst vielleicht nach Strategien, um das Ganze zu falsifizieren. So viel also zu dieser 246-Aufgabe, die da, glaube ich, ziemlich eindrucksvoll bestätigt, dass wir nicht immer die Besten sind, wenn es darum geht zu schließen. Ein bisschen mehr zum deduktiven Schließen. Also wie gesagt, bei der Auswahlaufgabe von Wason, da arbeiten die sogenannten Reasoner normalerweise schlecht, außer die Regel ist deontisch oder sie sind motiviert, die Regel aufgrund von Bedenken hinsichtlich zukünftiger Kosten zu widerlegen. Was deontisch bedeutet, darauf gehe ich dann noch ein. Dann beschäftigen wir uns auch mit dem sogenannten syllogistischen Denken, das auf der Aussagenlogik basiert und allgemein, wie gesagt, wenn wir über das deduktive Schließen sprechen, dann geht es um das Konditionale, um das Wenn-Dann-Schließen, um die sogenannte propositionale Logik, also um logische Operatoren, wie ja schon angesprochen, um oder und wenn, dann, genau dann, wenn und so weiter und Aussagen können einen von 2 Wahrheitswerten haben, nämlich entweder wahr oder falsch. Da gibt es also dann quasi kein Zwischendrin. Und jetzt gibt es quasi so 4 Modi, die ganz, ganz wichtig sind und die man vielleicht unterscheiden sollte. Es gibt nämlich die Bestätigung der Konsequenz, AC. Es gibt den sogenannten Modus Tollens, MT. Es gibt den Modus Ponens, MP. Und die Ablehnung der Antezedenz, DA. Bei der Bestätigung der Konsequenz sieht es so aus, dass wir die Prämisse P haben und die Annahme ist, wenn P, dann Q. Wenn Q da ist, daher P. Das wäre die Schlussfolgerung, aber Schlüsse dieser Art sind falsch. Leider sind sie dennoch oft akzeptiert, und zwar verhältnismäßig hoch ist die Akzeptanz für die Bestätigung der Konsequenz. Ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, das kann man sicher anhand eines einfachen Beispiels mal herleiten. Also wenn P, dann Q. Wenn mein Magen knurrt, dann habe ich Hunger. Und jetzt geht es ja um Q, also um den Hunger. Würde bedeuten, ich habe Hunger, daher P, also daher knurrt mein Magen. Und das ist ja nicht unbedingt logisch. Also, dass mein Magen knurrt, muss ja nicht bedeuten, dass ich immer Hunger habe. Deshalb ist diese Aussage dann nicht zulässig und Schlüsse dieser Art sind falsch. Anders sieht es aus beim Modus Tollens. Die Prämisse, wenn P, dann Q, nicht Q, dann auch nicht P. Schlüsse dieser Art sind richtig. Die Akzeptanz für den Modus Tollens ist verhältnismäßig gering, leider, obwohl das ja so passt. Dann der Modus Ponens, RMP, wenn P, dann Q. P, daher Q. Schlüsse dieser Art sind richtig, also das sind fast alle korrekt. Heißt, wenn P, dann Q, also wenn ich Hunger habe, dann knurrt mir der Magen. Wenn ich Hunger habe, P, daher Q, knurrt mir der Magen, passt also. Diese Aussage ist richtig. Und dann noch die Ablehnung der Antizedenz, DA, wenn P, dann Q, nicht P, nicht Q. Schlüsse dieser Art sind aber falsch, obwohl sie oft akzeptiert sind. Das hat man dann auch getestet, also mit einer Studie zur Akzeptanz logischer Schlüsse, Denies und andere 2005. Und da hat man eben gesehen, es gibt eine geringe Akzeptanz für den MT, eine hohe Akzeptanz falscher Schlüsse. Ja, Personen schließen nicht unter Anwendung logischer Regel, hat man eben gesehen. Und die Akzeptanz von logischen Schlüssen ist davon abhängig, wie leicht sich Gegenbeispiele aus dem Alltag finden lassen. Also sobald es irgendwie vielleicht möglich ist, da irgendein praxisnahes Beispiel zu finden, so wie ich es jetzt gerade versucht habe, ist das ein bisschen besser noch. Ja, dass man da nicht auf irgendwelche falschen Schlüsse reinfällt. Dann zur Selektionsaufgabe von Wason 1968. Von ihm war ja schon diese 246-Aufgabe. Es ging darum, dass jede Karte in dieser Aufgabe einen Buchstaben hat, auf der einen und eine Zahl auf der anderen Seite. Und jetzt ist die Regel für alle Karten R. 2, also wenn ein R auf der einen Kartenseite ist, dann ist eine 2 auf der anderen Seite. Jetzt war die Frage, welche Karten müssen umgedreht werden, um zu überprüfen, ob die Regel korrekt ist oder nicht. Die typische Antwort war R2. Die richtige Antwort wäre aber gewesen R7. Also R ist dann der Modus Ponens und 7 Modus Tollens. Aber nur 5 bis 10% der Studierenden sind auf die Antwort gekommen. Gibt auch noch einen Matching-Fehler in der Selektionsaufgabe von Wason. Und zwar eben, das ist die Tendenz, die Karte auszuwählen, die zu den in der Regel erwähnten Elementen passen. Also R2 wäre dann hier der Matching-Fehler. Wie kann man das Schlussfolgern verbessern, indem man realistische Karten verwendet mit kontextuellem Vorwissen? Also zum Beispiel dann mit einfach realistischer oder mit Beispielen, die vielleicht ein bisschen besser sind aus dem Alltag, in die man sich besser hineinversetzen kann. Zum Beispiel die Frage Kauf eines Produktes und dann die Frage, wurdest du betrogen? Und dann ersetzt man quasi dieses R2 mit den Alternativen bezahlt, nicht bezahlt, erhalten, nicht erhalten. Und dann haben 78% korrekt beantwortet und sind auf MP und MT eben gekommen. Also kontextuelles Vorwissen kann hier wichtig sein, realistische Karten oder auch die Teilnehmer zu motivieren, eine Regel zu widerlegen. All das kann dann dazu beitragen, dass dann doch besser geschlossen wird letzten Endes. Ein Spezialfall des Ganzen ist, das habe ich ja schon kurz erwähnt, das sogenannte syllogistische Schließen, also die Syllogismen. Es gibt zwei Prämissen, zum Beispiel alle A's sind B's und alle B's sind C's. Konklusion, daher sind alle A's auch C's. Ja, die Richtigkeit wird geprüft allein auf Basis der Prämissen. Jetzt gibt es da einfache, komplexe und auch nicht glaubhafte Beispiele. Einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, alle Rechtecke sind Vierecke, alle Quadrate sind Rechtecke, es folgt, alle Quadrate sind Vierecke. Komplexer wird es dann beim Beispiel, kein Abgeordneter ist ein Gauner, einige Rechtsanwälte sind Gauner, es folgt, einige Rechtsanwälte sind keine Abgeordneten. Nicht glaubhaft ist das Beispiel, kein Fisch kann schwimmen, einige Forellen können schwimmen, es folgt, einige Forellen sind keine Fische. Ist nicht wirklich glaubhaft. Damit wurde dann eine Studie durchgeführt von Klauer und anderen, Jahr 2000, und man hat gesehen, da wurde eben manipuliert mit der glaubhaften Konklusion versus nicht und auch mit der Fehlinfo der Basisrate. Die Befunde, es gibt eine Beeinflussung durch andere Faktoren als nur durch die Logik. Es gibt zum Beispiel den Überzeugungs- oder Belief-Fehler, also den der Tendenz, invaliden Schlussfolgerungen zuzustimmen, wenn sie glaubhaft sind, und validen Schlussfolgerungen zurückzuweisen, wenn sie nicht glaubhaft sind. Und natürlich auch die Beeinflussung durch die Basisrate, haben wir ja schon in einer anderen Folge besprochen, wie einflussreich die Basisrate ist. Und wie gesagt, die Glaubwürdigkeit, haben wir jetzt auch gehört, ist auch sehr wichtig. Deontische Regeln, das sind einfach Regeln in Bezug auf die Verpflichtung und Zulässigkeit. Das habe ich ja vorhin gerade noch kurz erwähnt. Diese deontischen Regeln, wie gesagt, Syllogismus ist wie gesagt eine Art von Problem, das beim deduktiven Denken verwendet wird, gibt eben zwei Aussagen oder Prämissen und eine Schlussfolgerung, die logisch aus den Prämissen folgen kann oder eben nicht. Und der Glaubensbias, der wird eben bei diesem syllogistischen Denken beobachtet, die Tendenz, ungültige, aber glaubwürdige Schlussfolgerungen zu akzeptieren und gültige, aber unglaubliche Schlussfolgerungen abzulehnen. So viel zum syllogistischen Schließen. Gibt noch ein paar mehr Theorien allgemein zum deduktiven Schließen. Zum Beispiel die sogenannte Johnson-Laird-Theorie des mentalen Modells. Demnach bilden sich Menschen mentale Modelle, die das darstellen, was einer Reihe von Möglichkeiten gemeinsam ist. Denker reduzieren die Belastung des Arbeitsgedächtnisses, indem sie sich solche mentalen Modelle bilden, die das darstellen, was wahr ist. Also da wird wenig nach Gegenbeispielen gesucht, als man theoretisch auch angenommen hat. Und ja, die meisten Menschen beschäftigen sich auch leider nicht mit dem deduktiven Denken. Also man nahm da an, dass das mehr tun, aber das ist dann im Alltag doch nicht so verbreitet, wie man dachte. Nach den frühen Dual-Prozess-Theorien verwenden diese Reasoner zunächst schnelle, intuitive Typ-1-Prozesse, um eine Antwort zu generieren. Und das wird dann eben manchmal durch diese langsamere und bewusstere Antwort auf der Grundlage der Typ-2-Prozesse korrigiert. Da sind wir dann auch wieder bei Kahneman und Tversky, bei diesen zwei Prozess-Theorien. Aber es gibt eben, das ist ja eher ein Ansatz der seriellen Verarbeitung, es gibt eben auch neuere Theorien mit zwei Prozessen, zum Beispiel das logische Intuitionsmodell, und da werden die parallelen Prozesse von Typ 1 und Typ 2 betont. Diese Theorien liefern auch detaillierte Darstellungen der Überwachungsprozesse, die bestimmen, ob die Vernünftigen die erste Antwort akzeptieren, die sie liefern. Und sie konzentrieren sich auch darauf, wie die Anforderungen an Argumentationsaufgaben und vor allem auch individuelle Unterschiede in den Fähigkeiten der Denker zu einer erheblichen Flexibilität führen. Also wie gesagt, es geht um die Überwachungsprozesse und auch darum, welche Anforderungen gestellt werden, auch um die individuellen Unterschiede in den Fähigkeiten. Das haben also diese neueren Theorien, zum Beispiel eben das logische Intuitionsmodell, so in sich, und damit ersetzen sie eben diese frühen Dualprozesstheorien. Zur Theorie der mentalen Modelle von ebenfalls Johnson Laird, 83, 2013. Es geht eben darum, dass Menschen beim Schließen mentale Modelle konstruieren, sowie alle Konklusionen, die formal aus diesen folgen. Also internale mentale Abbildungen, Zusammenfassungen der Gemeinsamkeiten verschiedener Möglichkeiten oder Ereignisse. Und das kann man sich vorstellen wie ikonische Abbildungen. Die haben also eine wahrnehmbare Ähnlichkeit mit dem bezeichneten Gegenstand, vielleicht visuell, klanglich oder auch eine andere Art der Ähnlichkeit. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Lampe rechts von der Tasse ist, die Tasse ist hinter der Kanne und so weiter. Das sind einfach so, wie gesagt, mentale Modelle, internale Abbildungen, und so schließen wir dann quasi, indem wir uns solche mentalen Modelle bilden. Gibt auch weitere Annahmen noch von dieser Theorie, dass wir zum Beispiel Alternativmodelle auch konstruieren und versuchen, Gegenbeispiele zu generieren. Ansonsten nehmen wir die Konklusion als wahr an. Die Konstruktion der mentalen Modelle wird vom Arbeitsgedächtnis limitiert, ist auch abhängig von den Ressourcen. Und wir folgen dem Prinzip der Wahrheit. Also Personen tendieren dazu, mentale Modelle zu konstruieren, die die Aspekte beinhalten, die wahr oder passend sind, aber nicht die, die falsch oder unpassend sind. Dadurch wird natürlich das Arbeitsgedächtnis auch entlastet. Wäre ja schlimm, wenn wir da alle möglichen Modelle, Prozesse, Realitäten abbilden müssten. Da wollen wir uns natürlich auch ein bisschen was ersparen und bilden dann eben das ab, was für uns zumindest der Wahrheit entspricht. Ja, und auch nach der Konstruktion des initialen Modells suchen Menschen nach Gegenbeispielen. Also generell kann man sagen, sind die zentralen Vorhersagen der Theorie der mentalen Modelle experimentell bestätigt worden. Also mentale Modelle repräsentieren die gemeinsame Basis von Ereignissen, sind auch ikonisch. Auch das Prinzip der Wahrheit ist gut bestätigt. Also viele Fehler beim Schließen können auch dadurch erklärt werden, dass man unpassende Darstellungen einfach ignoriert und kann das Ganze auch einfach besser vorhersagen. Also die Theorie kann das besser vorhersagen als andere Modelle des Schließens. Allerdings setzt das Ganze eben mehr deduktives Schließen voraus, als tatsächlich der Fall ist. Haben wir ja gesagt, dass das im Alltag gar nicht so vertreten ist. Und es wird auch nicht ausreichend spezifiziert, beziehungsweise diese involvierten Prozesse bei der Bildung der mentalen Modelle werden nicht ausreichend spezifiziert. Aber irgendwas wird ja bei diesen Theorien immer nicht ausreichend spezifiziert. Zu den zwei Systemtheorien. Auch da war wieder der Kahneman 2003 am Werk. System 1 und System 2 spielen hier wieder mal eine Rolle. Diesmal geht es aber darum, dass das System 1 eher evolutionär früh entstanden ist, also eine parallele und unbewusste Verarbeitung, auch unabhängig von der Intelligenz. Und das System 2 ist dann eher evolutionär spät und besitzt eine serielle und bewusste Verarbeitung. Ja, zur heuristisch-analytischen Theorie von Evans 2006. Es geht also auch hier um die beiden Systeme. System 1, heuristische Prozesse. Man konstruiert sich ein plausibles mentales Modell auf der Basis von Eigenschaften der Aufgabe und dann geht es um das Singularitätsprinzip, dass man sich eben nur ein Modell bildet und um das Relevanzprinzip, also das Relevanteste und Plausibelste wird konstruiert. Beim System 2 geht es um die analytischen Prozesse, das eben dann aktiviert wird, wenn notwendig und da wird dann das aktuelle mentale Modell geprüft. Auch da geht es wieder um das Satisfying-Prinzip, um das Zufriedenstellungsprinzip. Also das Modell wird akzeptiert, wenn es als ausreichend gut oder stimmig gesehen wird, was natürlich fehleranfällig ist, weil es eben nicht oft das beste Modell ist, aber wir nehmen es dann als das Beste an. Ja, zu dieser heuristisch-analytischen Theorie. Die Grundidee ist gut bestätigt, also dass eben diese bewussten analytischen und unbewussten heuristischen Prozesse zusammenspielen im Rahmen der Kognition konnte bestätigt werden. Auch diese Singularitäts-, Relevanz- und Zufriedenstellungsprinzipien können viele Fehler beim Schließen erklären, dass wir uns eben nur ein Modell zum Beispiel bilden, dass wir eben nur das Relevanteste konstruieren und so weiter. Das kann also diese Fehler beim Schließen erklären. Zu den Schwächen kann man sagen, diese krasse Unterscheidung zwischen heuristisch und analytisch ist zu vereinfacht. Es gibt da also unterschiedliche Arten auch der Prozesse, das ist aber unterspezifiziert, auch zum Beispiel wann, welche Art benutzt wird, auch Details dazu und die Interaktion der beiden Arten der Verarbeitung ist auch unterspezifiziert. Also da müsste man noch weiter ausholen, um das irgendwie klären zu können. Kurz zu den Gehirnsystemen, die beim Schließen so aktiv sind. Es gibt da wichtige Hirnregionen, zum Beispiel der linke rostrolaterale präfrontale Kortex, der linke parietale Kortex, die am deduktiven Denken beteiligt sind und Personen mit einem überlegenen inhibitorischen Kontrollmechanismus oder mit guten Fähigkeiten in dem Bereich übertreffen häufig auch andere bei Argumentationsaufgaben. Also inhibitorische Kontrollfähigkeiten wäre ja dann die Fähigkeit, sich da gut hemmen zu können. Und das kann dann auch bei anderen Situationen einfach ein Vorteil sein. Denker beschäftigen sich auch häufig mit der vorausschauenden Verarbeitung in bedingten Überlegungen. Also die denken dann immer schon an diese zweite Prämisse oder nehmen die vorweg und denken schon an die Schlussfolgerung. Ja, letzten Endes kann man aber auch sagen, dass viel Forschung in der kognitiven Neurowissenschaft in Bezug auf die Argumentationstheorien wenig aussagekräftig sind, leider. Und wir können halt auch aufgrund der begrenzten zeitlichen Auflösung des fMRI nicht wirklich feststellen, wann ein bestimmter Hirnbereich aktiv ist. Das ist also ein Limit auf jeden Fall, wenn es da um die Hirnregionen geht beim Schließen. Man kann aber noch ein bisschen mehr sagen zu den Gehirnsystemen beim deduktiven Schließen durch Meta-Analysen, dass da zum Beispiel eine Dominanz der linkshemisphärischen Aktivation vorliegt, frontale und parietale Regionen, auch die Basalganglien, hängt aber auch vom Aufgabentyp ab. Also ob es jetzt zum Beispiel um relationale Argumente geht, dann ist zum Beispiel die parietale Region in beiden Hemisphären angesprochen. Bei kategorialen Argumenten sieht es wieder anders aus. Da ist der linke inferiore frontale Gyrus angesprochen. Bei propositionalen Argumenten ist es eher der linke präzentrale Gyrus, der PG. So ist es mit den Gehirnsystemen beim deduktiven Schließen. Jetzt haben wir ja vorhin schon das informelle Schließen angeführt. Diese Erfahrungen, die da eine Rolle spielen, das soll jetzt noch ein bisschen ausgeführt werden. Wie gesagt, das hängt ab von Wissen und von der Erfahrung, auch vom Inhalt natürlich von Argumenten und von den Kontextfaktoren. Auch Motivationsfaktoren sind oft wichtig bei Personen, die also Unterstützung haben wollen für ihre Überzeugungen, wenn sie zum Beispiel streiten. Der Bayesche Ansatz basiert ja darauf, dass neue Informationen die Wahrscheinlichkeiten von Überzeugungen verändern. Das ist realistischer als der traditionelle Ansatz, der auf der binären Logik basiert. Aber der Bayesche Ansatz liefert keine detaillierte Darstellung der Prozesse, die mit dem informellen Denken verbunden sind. Also wie gesagt, es geht um das Schließen auf Basis der Bewertung der Stärke von Argumenten unter Berücksichtigung von Wissen und Expertise, anstatt dass wir da irgendeine formale Logik verwenden. Wir brauchen unser komplettes Wissen, um da Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen, um uns ein Urteil zu erlauben. Ist ähnlich zu den Urteilen und Entscheidungen. Wir haben ja Bayes da auch schon besprochen im Kapitel der Urteile und Entscheidungen. Und wie gesagt, das deduktive Schließen ist eben eher selten im Alltag. Das informelle Schließen ist da häufiger und da spielt eben auch der Inhalt von Aussagen eine Rolle. Das ist so das Entscheidende im Prinzip. Also die Unterscheidung beim klassischen deduktiven ist es eben eher das binäre, wahr oder falsch. Und beim informellen Schließen geht es um das probabilistische, also um die Wahrscheinlichkeit, und dann auch um die Tendenz, Aussagen graduell zu bewerten unter Berücksichtigung der eigenen Überzeugungen. Dass die Wahrscheinlichkeiten Bedeutung für uns haben, haben unter anderem auch Hahn und Oxford 2007 beweisen können. Es ging um die Frage, wie stark B daran glauben sollte, dass X Nebenwirkungen hat. Also der B ist stark davon überzeugt, dass Medikament X Nebenwirkungen hat. Jetzt sagt der A, es hat Nebenwirkungen. Dann fragt B, warum bist du dieser Ansicht? Dann sagt A, ich habe gelesen, dass dies in einem Experiment nachgewiesen wurde. Und in der zweiten Bedingung sagt er, dass das in 50 Experimenten nachgewiesen wurde. Jetzt hat man dann eben die Probanden untersucht, was das mit deren Einschätzung macht. Und man hat gesehen, dass es Faktoren gibt, die die wahrgenommene Stärke eines Schlusses beeinflussen, zum Beispiel der Grad der vorherigen Überzeugung. Also was habe ich denn vorher gedacht, bevor das alles überhaupt anfing, in welcher Meinung war ich zuvor. Dann ging es um die Stärke der neuen Evidenz, also um die Data. Wenn man jetzt zum Beispiel erfährt, okay, es gab 50 Experimente, da wurde das nachgewiesen, dann ist das natürlich eine neue Evidenz. Man hat auch gesehen, dass positive Argumente stärkeren Effekt haben als negative Argumente. Und ja, man hat einfach gesehen, dass da natürlich die Wahrscheinlichkeit für uns eine Rolle spielt. Wenn wir also hören, okay, wurde in 50 Experimenten nachgewiesen, dann macht das natürlich eher was mit unserem Urteil, als wenn das jetzt bei einem Experiment nur nachgewiesen wurde. Da haben Wahrscheinlichkeiten also eine hohe Bedeutung. Das informelle Schließen ist deutlich bedeutsamer als das deduktive im Alltag. Auch hier gibt es aber auch Verzerrungen durch subjektive Fehleinschätzungen. Aber die kognitiven Prozesse wurden nicht wirklich spezifiziert bei diesem informellen Schließen. Also auch hier ist noch Nachholbedarf vorhanden, wenn es um die Forschung beim informellen Schließen geht. Es gab noch im Buch, glaube ich, ganz interessante Begriffe, die ich so auch noch nicht gehört habe. Zum Beispiel den Strohmann-Trugschluss, also die Ansichten eines Gegners widerlegen, indem er sie auf irgendeine Weise falsch darstellt. Ich glaube, das ist ja gerne auch in der Politik bei irgendwelchen Talkshows zu sehen, dass man eben nicht mit eigenen Argumenten kommt, sondern dann einfach den Strohmann-Trugschluss wählt und einfach das als falsch darstellt, was vom Gegenüber gesagt wird. Es gibt auch den sogenannten Ad hominem-Irrtum. Ein Argument wird diskreditiert, indem die Person angegriffen wird. Auch das ist, verbinde ich jetzt mal mit Politik und Talkshows, dass man eben die Person angreift und nicht sachlich irgendwie da argumentiert. Die Lösungsaversion ist eine Verzerrung der Argumentation, bei der die Einzelpersonen die Existenz eines Problems leugnen, weil sie die vorgeschlagene Lösung nicht mögen. Auch da gibt es, glaube ich, leider in unserer Gesellschaft ziemlich viele Beispiele. Corona ist ja nur ein Beispiel, Klimawandel wäre ein anderer. Der wird eben geleugnet, weil die Lösungen uns dann, oder manchen, nicht uns, aber manchen, nicht so in den Kram passen, dass wir zum Beispiel unsere Emissionen beschränken müssen. Gibt aber auch noch die My-Side-Voreingenommenheit. Ist es im informellen Denken die Tendenz, dass Informationen im Hinblick auf die eigenen Überzeugungen ausgewählt werden, dass die auch so interpretiert werden oder dass man auch Gründe generiert, die diese Überzeugung stützen. Das ist ja im Prinzip auch so eine konfirmatorische Informationssuche. Und es gibt auch noch das sogenannte Slippery Slope-Argument, also die Behauptung, dass ein harmloser erster Schritt zu einem unerwünschten Ergebnis führen wird. Also das wird manchmal auch als Trugschluss angesehen, denn es ist ja nicht immer so, dass das der Fall ist, dass ich dann sofort das Schlimmste zu erwarten habe, wenn ich einen kleinen Schritt in irgendeine Richtung gehe. Zu guter Letzt widmen wir uns noch einer recht philosophischen Frage, wie ich finde, nämlich der Frage, sind Menschen rational? Bei vielen Laboraufgaben könnte man meinen, naja, Menschen sind ziemlich irrational, was aber auch daran liegt, dass diese Aufgaben manchmal künstlich sind. Man braucht Hintergrundwissen teilweise, um die Aufgaben zu lösen. Wir verfügen, so viel kann man glaube ich sagen, über eine begrenzte Rationalität. Wir haben ja auch schon das Bounded Rationality Prinzip besprochen. Und trotzdem sind wir in der Lage, trotz der begrenzten Verarbeitung dann praktikable Lösungen für Probleme zu finden. Und natürlich erscheinen wir auch gleich rationaler, wenn man sich auf eine breite Rationalität konzentriert. Und wenn man unsere Argumente oder Argumentationen dann auch in Bezug setzt auf die persönlichen Ziele, die wir so haben und auch wenn man das im sozialen Kontext interpretiert. Die Dualsystemtheorien schlagen da eine stark vereinfachte Unterscheidung vor zwischen den schnell intuitiven Prozessen und den langsamen analytischen oder rationalen Prozessen. Das menschliche Denken ist oft mangelhaft, kann man sagen, weil wir uns unserer kognitiven Inkompetenz nur begrenzt bewusst sind. So nach dem Motto, frag mal den Schlafenden, ob er schläft vielleicht. Man kann sagen, dass intelligentere Personen bei Argumentationsaufgaben bessere Leistungen zeigen als weniger intelligente, aber einige intelligente Personen denken trotzdem nicht rational, weil sie zum Beispiel kognitive Geizhälse sind. Das haben wir ja auch schon besprochen, dass man da nur begrenzt geistige Anstrengung unternehmen will. Wie kann man argumentieren? Man kann sagen, Menschen sind rational, weil sie mit Alltagssituationen umgehen können. Wir können auch relevante Informationen nicht ignorieren, wenn die Probleme anders ausgedrückt werden. Wir haben ja zum Beispiel über die Basisraten geredet. Ihr erinnert euch an dieses Taxi-Problem. Also wenn man Dinge anders ausdrückt, Stichwort Framing, dann sind wir auch in der Lage, gut zu entscheiden, gut zu handeln. Man kann aber auch sagen, klar, das bewusste Denken ist begrenzt. Also die Kapazität der bewussten Verarbeitung ist beschränkt. Wie Simon eben sagte, Stichwort Bounded Rationality, und Menschen verwenden eben nicht Logik oder zumindest keine normative Lösung, sondern dann eher eine approximierte Lösung dessen. Trotzdem begehen wir letzten Endes systematische Verzerrungen und Fehler. Wie kann man diese Fehler letztlich erklären und auch wie kann man die bewerten? Man könnte sich fragen, okay, sind Menschen einfach, haben wir manchmal eine mangelnde Motivation? Gerade auch in solchen Studien liegt es an der Motivation. Da hat man gesehen, naja, die Fehler bleiben auch bestehen, wenn man hohe Anreize gibt den Versuchspersonen. Aber natürlich gibt es schon Fehler, die sich reduzieren lassen bei hohen Anreizen. Man kann auf diesen artifiziellen Problemen rumhacken. Also einfach sagen, ja, wir sind besser angepasst für reale Probleme und Erfahrungen und nicht für diese teilweise artifiziellen Probleme im Labor. Man kann auch sagen, dass der Unterschied zwischen der vorgegebenen Problemstruktur und der mentalen Repräsentation des Problems beim Teilnehmer an der Studie das Problem ist. Also teilweise bedingt auch durch eine Misskommunikation. Wir haben ja zum Beispiel auch über diese Maximen der Kommunikation geredet, über die Relevanz vor allem, und die wird ja oft gebrochen, indem ja dann so Cover-Stories zum Beispiel erfunden werden. Und so kommt dann eine falsche Antwort eben auch durch Misskommunikation zum Beispiel zustande. Oder man könnte meinen, Menschen sind nicht rational. Dabei war ja die Prämisse, dass man ja, betrogen hat oder zumindest gelogen hat. Dann könnte man oder man bevorzugt manchmal ja auch Untersuchungen mit irreführenden Situationen zum Beispiel und unterschätzt dadurch die Rationalität von Menschen. Letztlich kommt es aber auch darauf an, wie man Rationalität überhaupt definiert. Und da sind wir dann wirklich beim philosophischen und sprachwissenschaftlichen. Man kann das mit dem Normativismus sehen und das dann mit Normen und Standards vergleichen. Das ist dann bei Bayes der Fall, bei der formalen Logik. Oder man definiert Rationalität im Kontext der eingeschränkten Rationalität. Das sind wir wieder bei Bounded Rationality. Dass Verhalten eben rational ist, wenn es den gegenwärtigen Zielen dienlich ist oder wenn eine Korrespondenz mit der Welt besteht. Das sind ja durchaus andere Sichtweisen. Also teilweise kann man sagen, sind die Fehler dadurch begründet, dass es im Labor künstliche Probleme gibt und dass da künstliche Probleme untersucht werden. Teilweise geht es um die Art der Präsentation, dass Menschen Fehler machen. Die Fehler sind zum Teil durch die bevorzugten Untersuchungen der irreführenden Situationen begründet. Und letztlich hängt es auch davon ab, ob jetzt Menschen als rational oder nicht rational eingeschätzt werden, was man als rational definiert. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Normativismus ist eben die Vorstellung, dass menschliches Denken als richtig oder falsch angesehen werden sollte, je nachdem, wie genau man bestimmten Normen oder Standards folgt. Dann im Buch, glaube ich, war noch die instrumentelle Rationalität ein Begriff, dass man eben den Nutzen maximiert, den Nutzen der eigenen Entscheidungen oder Entscheidungen in Bezug auf das Erreichen aufgabenbezogener Ziele maximiert, also der subjektive Wert der eigenen Entscheidungen wird dann quasi nach oben gesetzt. Die inkrementelle Gültigkeit bedeutet, dass ein Test in der Lage ist, ein Verhalten oder andere Ergebnisse in größerem Maße vorherzusagen als bestehende Tests. Wäre also sehr wichtig, dass neue Tests so eine inkrementelle Gültigkeit haben. Flüssige Intelligenz war noch ein Stichwort. Das ist ja die Fähigkeit zum nonverbalen Denken bei neuartigen Problemen. Und der Mahn-Krüger-Effekt wurde noch erwähnt. Die Feststellung, dass weniger qualifizierte Personen ihre Fähigkeiten mehr überschätzen als diejenigen, die qualifizierter sind. Ist eigentlich auch ganz nett so zum Angeben. Hat man ja manchmal so das Gefühl, dass die Dummen vielleicht manchmal zu viel sagen und die Schlauen vielleicht ein bisschen zu viel schweigen. Jetzt hat man auch eine Erklärung dafür, nämlich der Mahn-Krüger-Effekt. So viel zu den Begriffen. Was haben wir heute alles kennengelernt? Das induktive Schließen, also das Schließen von Beispielen oder Stichproben auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten. Das deduktive Schließen, der klassische Ansatz, Schließen von einem Satz von Prämissen auf Konklusionen und das informelle Schließen, das neue Paradigma der Psychologie des Schließens. Denn das deduktive Schließen beschreibt nicht Prozesse und kognitive Prozesse des Schließens sind ähnlich denen des Urteilens und Entscheidens. Testen von Hypothesen. Wir haben eben die Falsifizierbarkeit definiert als Grundprinzip der wissenschaftlichen Methoden. Da schlagen wir den Bogen zu Popper, der ja das Anfangszitat übernommen hat. Wir haben die Wason-246-Aufgabe uns angeschaut mit der Konfirmationsverzerrung, dem Confirmation Bias. Wir haben das deduktive Schließen ein bisschen genauer untersucht mit logischen Operatoren, mit der Selektionsaufgabe von Wason. Theorien des deduktiven Schließens mit der Theorie des mentalen Modells, Johnson-Laird, und der heuristisch-analytischen Theorie von Evans 2006. Gehirnsysteme beim Schließen, informelles Schließen, Schließen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, der bayesianische Ansatz und zu guter Letzt die Frage, ob Menschen rational sind. Mit dieser Frage lasse ich euch jetzt mal hier oder entlasse ich euch in die Freiheit, könnt ihr gerne selbst beantworten, inwiefern Menschen rational sind. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr trefft die rationale Entscheidung und seid auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei. Dann geht es um das Bewusstsein, gleichzeitig auch das letzte Thema des Moduls 3a. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt vor allem gesund, ciao und tschüss.